NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen. Deutsche Autobauer unter Verdacht. Gab es Kartellabsprachen? Türkei-Krise. Außenminister Gabriel schreibt offenen Brief. Gewalt um Tempelberg eskaliert. Nahostkonflikt neu aufgeflammt. Trotz vieler Proteste umstrittene Justizreform in Polen verabschiedet. Wir berichten über die Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Amoklaufs von München und über die 16-jährige Schülerin aus Dresden, die im Irak aufgegriffen wurde. Auch die Riesenparty zum Christopher Street Day in Berlin bilden wir ab und am Ende der Sendung Aktuelles vom Sport an diesem Sonnabend. Deutsche Autokonzerne, darunter VW, Daimler und BMW, sollen sich bei den Themen Technik, Kosten und Zulieferern abgesprochen und kooperiert haben. Auch Vereinbarungen über die Abgasreinigung bei Dieselautos sollen getroffen worden sein. Es berichten der Spiegel und das Handelsblatt. Schon vor einem Jahr, am 23. Juni 2016, liefen Durchsuchungen bei 6 Unternehmen. Experten des Bundeskartellamts und der Polizei waren im Einsatz, bestätigte ein Sprecher des Bundeskartellamts. Dies setzt jedenfalls einen Anfangsverdacht wegen eines Kartellrechtsverstoßes voraus. Die Autobauer schweigen dazu. Reaktionen fasst aus Berlin Daniel Pokraka zusammen.
Horst Seehofer fordert Klarheit. Der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, womit Audi und BMW zwei der betroffenen Autobauer ihren Sitz haben, äußerte sich heute vor einem CSU-Bezirksparteitag in Germering bei München. Seehofer wörtlich: Was schiefgelaufen ist, muss aufgeklärt werden. Gleichzeitig warnte er vor Überreaktionen und Vorverurteilungen. Seehofer sagte, von der Autoindustrie hingen viele Arbeitsplätze ab, nicht nur in Bayern. Und deutsche Autos seien in der ganzen Welt gefragt. Den Vorwurf, die deutsche Politik sei gegenüber der Autoindustrie zu nachsichtig, wies Seehofer zurück. Gegenrede: Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag und zuletzt Mitglied im Dieseluntersuchungsausschuss. Dem NDR sagte Krischer, die Autoindustrie sei in den zurückliegenden 10 Jahren nicht ernsthaft kontrolliert worden.
Die Manager und die Ingenieure, die wussten ja, wir werden überhaupt nicht kontrolliert, wir können machen, was wir wollen. Und dann entsteht offensichtlich ein solches Kartellsystem des Tricksens und Betrügens. Und das schadet dann der Industrie selber.
Krischer spricht vom Niedergang einer ganzen Branche, die sich mit Tricks und Betrügen in Schwierigkeiten gebracht habe. Dass es Absprachen der Autobauer gebe, habe man schon im Untersuchungsausschuss erfahren, sagt der Grünen-Fraktionsvize. Neu sei das Ausmaß.
Dass hier Verbraucher betrogen worden sind, dass man den Wettbewerb quasi ausgeschaltet hat und auf Kosten der Verbraucher, das ist ja das, was die Berichte nahelegen, dass auf Kosten der Verbraucher hier Absprachen getroffen worden sind, das ist dann nochmal eine ganz neue Dimension des Vertrauensverlustes.
Der Spiegel berichtet unter Berufung auf zahlreiche Quellen, Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler und BMW hätten sich jahrelang abgesprochen. Über technische Fragen wie Fahrzeugantrieb und Elektronik, über Kosten und Zulieferer und auch über den Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen. VW und Daimler haben Absprachen demnach selbst den Wettbewerbsbehörden gemeldet. Im Raum steht der Verdacht eines verbotenen Kartells. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer sagte dem MDR, sollte es tatsächlich ein Kartell gegeben haben, dann werde die Glaubwürdigkeit der beteiligten Unternehmen weiter erschüttert.
Kein Mensch mehr glaubt in den Diesel. Und ich glaube, es wird auch zeigen, wie eng die Industrie zusammen mit der Politik ist. Frau Merkel hat ja ihre Erfüllungsgehilfen, wenn man so will, den früheren Verkehrsminister und Parteifreund Wissmann an die Spitze des Automobilverbandes gehievt, um gute Beziehungen zu erlauben. Und diese guten Beziehungen, die waren eben zu gut.
Weiter sagte Dudenhöfer, es seien löchrige Gesetze gemacht worden und man habe Mahnungen der Europäischen Kommission wegen des Ausstoßes von Stickoxiden nicht ernst genommen. Die Reaktionen der beschuldigten Unternehmen sind spärlich. BMW teilte dem Spiegel mit, man beteilige sich nicht an Spekulationen. Ähnlich äußerte sich Volkswagen-Chef Müller in der Rheinischen Post. Das Bundeskartellamt erklärt mit Blick auf den Bericht über ein Autokartell, Details laufender Verfahren könne es nicht kommentieren.
Wenn unbescholtene deutsche Staatsbürger ins Gefängnis gesteckt würden, dann könne die Bundesregierung nicht tatenlos zusehen. Das schrieb Bundesaußenminister Gabriel in einem in der Bild veröffentlichten offenen Brief. Er warb gleichzeitig bei Türken in Deutschland um Verständnis für die härtere Gangart gegen die Regierung in Ankara. Reaktionen auf Gabriel jetzt Brief von Andrea Müller.
Versöhnende Worte habe der Bundesaußenminister gefunden, lobt Görkay Sofolu, der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde. Der offene Brief sei ein positives Signal an die türkische Community, sagte er der Welt am Sonntag. Die türkische Gemeinde wünsche sich ein engeres Zusammenrücken. Außenminister Gabriel habe hier einen Anfang gemacht. Sofolu ist der Chef des Dachverbandes, der rund 260 Einzelverbände vertritt. Er appellierte an die rund 3 Millionen Türken in Deutschland, bei politischen Forderungen ihren Fokus auf Deutschland zu richten. Bei einer SPD-Veranstaltung in Balingen verurteilte Sofolu zudem die Verhaftungen von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei. Das Eintreten für Menschenrechte sei kein Verbrechen, sondern Fundament freiheitlich-demokratischer Gesellschaften. Außenminister Gabriel hatte in einem offenen Brief an die Türken in Deutschland seinen harten Kurs gegenüber der Regierung in Ankara verteidigt. Nichts davon richte sich gegen die Menschen in der Türkei und gegen Mitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland, heißt es in dem Schreiben, das auf Deutsch und Türkisch veröffentlicht wurde.
Der Tempelberg in Jerusalem gilt seit Jahrzehnten als Pulverfass im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Immer wieder entzündet sich der Streit um die heilige Stätte. Nun haben verschärfte Kontrollen dort eine neue Eskalationsstufe erreicht. 3 Palästinenser wurden von israelischen Soldaten getötet, Hunderte verletzt. Daraufhin erstach ein Palästinenser im Westjordanland 3 Israelis. Die palästinensische Autonomiebehörde setzte gestern ihre Beziehungen zu Israel aus. Die aktuelle Entwicklung beobachtet unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Ein älterer palästinensischer Mann steht vor seinem Haus und wischt sich immer wieder Tränen aus dem Gesicht. Sein Sohn hat am Vorabend 3 Israelis getötet. Manche israelische Medien schreiben, er habe die Familienmitglieder förmlich abgeschlachtet. Der Junge hat gesehen, was die Israelis gerade an der Al-Aqsa-Moschee machen. Sie töten, schlagen und verwunden die Menschen. Es gibt keine Gebete in unserer heiligen Stätte mehr. Wenn dieser Ort verschwindet, dann verschwindet auch die Ehre der Muslime. Der 20-jährige Palästinenser aus dem Westjordanland kletterte am Freitagabend über den Zaun einer benachbarten israelischen Siedlung. Er schlich sich in das Haus seiner Familie, die sich gerade zum Abendessen zusammengefunden hatte. Dann tötete er einen Familienvater und seine 2 erwachsenen Kinder. Kurz vor dem Angriff hatte der junge Palästinenser auf Facebook geschrieben, er wolle für die Al-Aqsa-Moschee sterben. Der Vorfall verdeutlicht, wie sehr der Streit um die Sicherheitsmaßnahmen der Israelis in Ost-Jerusalem eskaliert ist. Israel besteht darauf, dass Muslime, die auf den Tempelberg wollen, durch Metalldetektoren gehen müssen. Das Land reagiert damit auf einen tödlichen Anschlag auf israelische Polizisten vor einem Zugang zum Tempelberg. Die Palästinenser weigern sich seitdem, das Areal, das sie Al-Haram al-Sharif nennen, zu betreten. Sie befürchten, dass Israel nach und nach mehr Kontrolle auf dem Tempelberg übernehmen will. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas will die Beziehungen zu Israel auf Eis legen. Alle Kontakte mit dem Besatzungsstaat Israel werden abgebrochen. Wir machen das so lange, bis Israel seine Maßnahmen gegen die palästinensische Nation, Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee beendet. Wir lehnen die Metalldetektoren ab. Es geht dabei nicht um Sicherheit, das ist eine politische Maßnahme. Es ist nicht das erste Mal, dass Abbas die Beziehungen zu Israel abbricht. In der Vergangenheit verständigten sich beide Seiten jedoch weiterhin auf inoffiziellen Kanälen. Die israelische Regierung sieht nun die Palästinenser in der Pflicht. Die Verantwortlichen müssten zur Ruhe aufrufen, sagte ein ranghoher Mitarbeiter von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Palästinenser behaupteten, dass Israel mit den Metalldetektoren die Kontrolle auf dem Tempelberg an sich ziehen wolle. Dies sei jedoch ausdrücklich unwahr. Israel hatte in den vergangenen Tagen auch internationale Bitten abgelehnt, die Sicherheitsschranken zu entfernen. Diese harte Linie stößt in Israel auf Kritik, etwa bei Omer Bar-Lev von der Arbeitspartei. Er sagte im israelischen Radio, anstatt nach Ungarn und Frankreich zu reisen, hätte der Premierminister diese Woche 3 Telefonate erledigen müssen. Mit dem jordanischen König, dem saudischen König und eines mit dem ägyptischen Präsidenten. Er hätte einen gemeinsamen Weg finden müssen, wie jede Seite von dem zu hohen Baum, auf den alle gestiegen sind, wieder runterklettern kann. Am Samstag blieb es in Israel und den palästinensischen Gebieten weitgehend ruhig. Nach dem Freitagsgebet war es in Ost-Jerusalem und weiteren Städten des Westjordanlandes zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten und Soldaten gekommen. Dabei starben 3 Palästinenser.
In Washington steht US-Justizminister Jeff Sessions wegen neuer Enthüllungen über seine Russland-Kontakte weiter unter Druck. Anders als bisher dargestellt, soll er vor der Präsidentschaftswahl doch mit dem russischen Botschafter in Washington über wahlkampfrelevante politische Themen gesprochen haben. Das berichtete die Washington Post. Trump hatte seinen Justizminister erst kürzlich in beispielloser Weise abgekanzelt und ihm vorgeworfen, sein Vertrauen missbraucht zu haben. Noch ist Sessions im Amt. Nicht mehr im Amt ist dagegen Trumps Sprecher Sean Spicer und ein neuer PR-Chef gefunden. Aus Washington, Sabrina Fritz.
Die Nachricht platzte in ein erschöpftes Washington. Die Stadt war auf 40 Grad aufgeheizt, die Gesundheitsreform war gescheitert, der Justizminister angeschlagen, Journalisten und Politiker waren reif für das Wochenende. Nur einer schien erholt und wie aus dem Ei gepellt, der neue Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci. Obwohl er sein Amt erst in wenigen Wochen antritt, stellte er sich gleich den Fragen der Journalisten und verteidigte den Präsidenten. Ich denke, wir machen einen fantastischen Job. Der Präsident wird immer der Präsident sein und wir haben heute besprochen, dass wir ihn er selbst sein lassen. Ich denke, dass er den besten politischen Instinkt der Welt hat, vielleicht in der Geschichte. Wer ist nun der Neue, der eine Strategie haben soll, wie Trump seine Politik besser verkaufen kann? Er kommt von der Wall Street. Goldman Sachs, eigene Investmentfirma gegründet, die hat er später verkauft, um Donald Trump im Wahlkampf dienen zu können. Hat er irgendwelche journalistische oder Kommunikationserfahrung? Nein. Ich war nie ein Journalist, aber ich habe einen im Fernsehen gespielt, sagt der 53-Jährige. War Gastgeber der Sendung Wall Street Week bei Fox. Nach dem Finanzminister und dem Wirtschaftsberater des Präsidenten hat also noch ein ehemaliger Goldman Sachs Manager den Weg ins Weiße Haus gefunden. Scaramucci soll aber im Hintergrund agieren. Die Nachfolgerin von Sean Spicer wird seine bisherige Vertreterin Sarah Huckabee Sanders.
You guys heard me in the front though, right? What I say, John? Sarah's going to be the press secretary, right? Okay, so congratulations to you, sir.
Doch auch sie hat der Präsident schon vor die Journalisten geschickt, ohne ausreichend informiert gewesen zu sein. Zum Beispiel, als es um die wahren Gründe ging, warum FBI-Chef Comey gefeuert wurde. Die Frage ist, ob Donald Trump sein neues Kommunikationsteam nun besser informiert. Bei Sean Spicer konnte man fast schon ein bisschen Schadenfreude raushören, als er sagte: Ich freue mich, Sarah und Anthony dabei zuzusehen, wie sie einen grandiosen Job machen.
And I'm looking forward to watching Anthony and Sarah do a tremendous job.
Soweit Sean Spicer. 18.42 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Polen protestierten Zigtausende gegen die umstrittene Justizreform, die gestern Nacht trotzdem die letzte Hürde nahm. Die Regierungspartei PiS, die auch den Senat dominiert, setzte durch, dass höchste Richter im Land künftig von der Exekutive, also der Regierung, entlassen und auch ernannt werden können. Ein Oppositionspolitiker protestierte im Senat in Häftlingskleidung mit den Worten: Polen verwandelt sich langsam aber systematisch in ein Gefängnis. Aus Warschau Jan Palukat.
Gegen kurz vor 2 Uhr nachts hat die Justizreform der Kaczynski-Regierung ihre letzte parlamentarische Hürde genommen. Die obere Kammer des polnischen Parlaments, der Senat, stimmte für den letzten Baustein des Gesetzespakets, mit dessen Hilfe unter anderem sämtliche Richter des obersten Gerichts in den vorzeitigen Ruhestand geschickt werden. Ungeachtet dramatischer Appelle oppositioneller Senatoren, das Gewissen über die Fraktionsdisziplin zu stellen und ungeachtet erneuter lautstarker Proteste vor dem Senatsgebäude und Demonstrationen in ganz Polen. Niemand steht über dem Recht. Die inzwischen täglichen Proteste gegen die Justizreform gewinnen an Breite. Inzwischen gehen Menschen nicht nur in Warschau oder Posen, sondern auch in Dutzenden kleineren Städten auf die Straße. Im Senat verteidigte Justizminister Ziobro zuvor abermals die Reform. Es besteht kein Zweifel daran, dass das polnische System der Richterberufung extrem undemokratisch ist. Die Demokratie ist die Antwort auf pathologische Klickenbildungen. Man darf diese Klicken nicht gewähren lassen. Wir brauchen demokratisch legitimierte Richter, die ihre Urteile vor dem Wähler verantworten müssen. Nur so bekommen wir Richter, für die wir uns hinterher nicht schämen müssen. So soll der Justizminister, der damit endgültig zu einer der mächtigsten Figuren des Landes aufsteigt, künftig selbst entscheiden dürfen, welche obersten Richter weiter Recht sprechen dürfen und welche Posten vorzeitig neu besetzt werden. Jobro ist schon jetzt Justizminister und Generalstaatsanwalt in Personalunion. Kritikern zufolge, darunter auch die EU-Kommission, unterwirft die Reform hingegen die Justiz der Regierungsgewalt und beendet die Gewaltenteilung. Proteste gab es am Abend auch auf der Ostseehalbinsel Hel, unweit der Sommerresidenz des polnischen Präsidenten, der sich dort mit seiner Frau aufhalten soll. Denn das gesamte Gesetzespaket liegt nun auf Präsident Dudas Schreibtisch. Mit seiner Unterschrift erst würden die umstrittenen Regelungen endgültig Gesetzeskraft erlangen. Duda steht nicht nur in Polen, sondern auch international unter großem Druck. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk drängt auf ein Gespräch mit Duda bislang erfolglos. Dudas Kanzlei bestätigte derweil, dass sich der Präsident am Montag nun doch mit der Vorsitzenden des obersten Gerichtes beraten will. Heute stehen Sie vor einer Prüfung, von der ich glaube, Sie werden sie bestehen, schrieb die vorsitzende Richterin ihm in einem offenen Brief.
Der Amoklauf in München hatte die ganze Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt. Am ersten Jahrestag kamen heute Angehörige der Opfer und Politiker zu einer Gedenkfeier zusammen. Ein 18-Jähriger hatte vor einem Jahr am Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen erschossen, vorwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund. Danach tötete er sich selbst. Rund 1.500 Münchner kamen zur Einweihung des neuen Mahnmals am Gedenkort. Aus München, Michael Bartmann.
Sie bringen Blumen mit, sie umarmen sich, sie halten sich fest. Es sind vor allem viele Jugendliche, die genau ein Jahr nach der schrecklichen Tat zum Olympia-Einkaufszentrum gekommen sind. Die Bilder von damals, sie sind immer noch da, genauso wie die Trauer.
Während des Attentats war ich da weiter ein bisschen vorne. Ich kannte flüchtig Leute vom Sehen, die auch gestorben sind.
Das ist einfach schlimm, was passiert ist. Und es ist einfach ein Verlust für uns alle, dass junge Menschen dementsprechend so erleben lassen mussten, und es erschüttert mir immer noch.
Wir werden die Opfer niemals vergessen, sagt Ministerpräsident Horst Seehofer bei seiner Ansprache. Er wandte sich direkt an die Angehörigen und wünschte ihnen vor allem viel Kraft, um mit dem Verlust und dem Leid fertig zu werden.
Sie haben das Liebste im Leben verloren. So einen Verlust verkraftet man nicht in einem Jahr. Es braucht lange Zeit, bis der Schmerz ein wenig nachlässt, bis die quälende Frage nach dem Warum leiser wird.
Bei der Gedenkfeier sprachen auch 2 Angehörige der 9 Todesopfer. Eine Mutter, die ihren 14-jährigen Sohn verloren hat, und Abnor Segashi, der Bruder der bei dem Amoklauf getöteten Amila Segashi.
Für viele, die heute hier sind, ist wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, hier zu sein. Aber für uns als betroffene Familien hat es einen enorm großen Wert. Weil genau dieser Zusammenhalt, den wir heute hier spüren, ist es, der uns im letzten Jahr die nötige Kraft gegeben hat, um das Ganze so ein bisschen leichter zu überstehen.
Diese Worte rühren viele Zuhörer zu Tränen. Für einige Minuten ist es absolut still vor dem Olympia-Einkaufszentrum. Der Zusammenhalt, er ist spürbar an diesem Tag, und er war auch damals vor einem Jahr während der dramatischen Stunden spürbar. Daran erinnerte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Menschen haben einander die Tür aufgemacht und sich Schutz gewährt in einer Situation, in der mutmaßlich draußen noch geschossen wurde. Das hat mich damals und bis zum heutigen Tag tief beeindruckt.
Zusammen mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm haben Seehofer und Reiter im Anschluss die Gedenkstätte eingeweiht. Ein Ginkgo-Baum, der von einem großen Edelstahlring umfasst wird. Der Ring trägt 9 Tafeln, auf ihnen sind die Bilder und die Namen der Opfer zu sehen. Das Denkmal, entworfen von einer Erdinger Künstlerin, trägt aber auch viel Symbolik in sich. Als Lebensbaum und Heilpflanze soll der Ginkgo-Baum die Wunden heilen, die diese Tat in Familien und in Freundeskreise gerissen hat. Und er steht auch dafür, wie verwurzelt die Opfer in ihrem Viertel waren. Nach der offiziellen Zeremonie traten viele Menschen noch einmal an das Denkmal heran, hielten noch einmal kurz inne.
Immer wenn wir dann kommen, dann hilft natürlich, seelisch auch natürlich.
Ich finde es schön gestaltet mit dem Ring und auch die Bedeutung dahinter, mit der Verbundenheit und mit den Namen und den Bildern da drinnen. Ich finde es wichtig und schön, gefällt mir gut.
Gedenkfeier in München. Der Amokläufer von München soll den norwegischen Massenmörder und Rechtsextremisten Anders Breivik zum Vorbild gehabt haben. Und auch dieser tötete an einem 22. Juli 77 Menschen. 6 Jahre ist es nun her, dass Breivik in Oslo eine Autobombe zündete und danach auf der Ferieninsel Utøya Jagd auf Jugendliche machte. Von der Gedenkfeier in Oslo berichtet Björn Dahke.
Der 22. Juli wird immer mit Angst, Verzweiflung und Trauer verbunden sein. Mit diesen Worten hat Norwegens Ministerpräsidentin Solberg an die Anschläge von Oslo und Utøya erinnert. Die Zeit könne nicht alle Wunden heilen, aber den Schmerz lindern. Solberg sagte bei der kurzen Trauerfeier in Oslo auch, dass sich die Regierung für eine würdige Gedenkstätte einsetzen werde. Die ursprünglichen Pläne für ein großes Denkmal am Tyrifjord waren nach Protesten vor einem Monat gestoppt worden. Das neue Denkmal am Fähranleger nach Utøya soll deutlich dezenter ausfallen. Dort haben Freunde und Familien der Opfer am Nachmittag Blumen und Kränze niedergelegt. Sie schwiegen für eine Minute. Bei Angehörigen und Politikern flossen immer wieder Tränen. Eine Mutter, die ihre Tochter auf Utøya verloren hat, sagte, die 6 Jahre seien für die meisten Menschen eine lange Zeit. Für sie fühle es sich aber an, als seien die Anschläge erst gestern passiert. Der rechtsradikale Attentäter Breivik hatte auf Utøya 69 Teilnehmer eines Sommerlagers der Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei erschossen. Davor riss seine Bombe im Osloer Regierungsviertel 8 Menschen in den Tod.
Nach der Festnahme ausländischer IS-Kämpferinnen in der irakischen Stadt Mosul ist nun auch eine 16-Jährige aus Sachsen dort identifiziert worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden bestätigte das heute. Die Schülerin war im Sommer 2016 verschwunden. In den vergangenen Jahren waren insgesamt mehr als 900 Islamisten aus Deutschland Richtung Syrien und Irak ausgereist, um sich dort dem IS anzuschließen. 20% der bislang Ausgereisten waren nach Angaben des Verfassungsschutzes Frauen. Aus Dresden, Friederike Schicht.
Über ein Jahr war Linda W. aus Pulsnitz verschwunden. Ihre Spur führte nach Syrien zur Terrormiliz Islamischer Staat. Heute hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Dresden bestätigt, Linda W. wurde vergangene Woche bei der Rückeroberung von Mosul aufgegriffen. Momentan werde sie von der deutschen Botschaft im Irak konsularisch betreut, sagt Oberstaatsanwalt Lorenz Hase in Dresden. Wie es ihr gehe, darüber wisse man nur sehr wenig.
Sie soll körperlich wohlauf sein, aber wir wissen ja nicht, was sie in dem letzten Jahr gemacht hat, was sie erlebt hat und gegebenenfalls auch durchgemacht hat.
Genau diese Ungewissheit lässt auch viele Pulsnitzer zweifeln, wie gut sich Linda W. reintegrieren ließe.
Weil man weiß ja nicht, wie sie radikalisiert wurde und was in ihrem Kopf vor sich geht.
Ich denke schon, dass ich Angst habe, weil wenn sie die da, ist ja wie eine Art Kopfwäsche, was sie da unten gemacht haben, ne? Dann wissen wir nicht, ob man das wieder gängig machen kann. Da bleibt immer was, denke ich mal.
Sie wird ja nicht hierher kommen und alleine gelassen. Also sie wird ja sicherlich in irgendein Programm integriert werden. Also hofft man jedenfalls, dass sie da ja über ihre Probleme oder über ihre Ängste oder über ihre Erfahrungen, die sie da gemacht hat, auch sprechen kann. Also sie braucht ja irgendwie eine psychologische Betreuung.
Bisher ist noch unklar, unter welchen Umständen Linda W. aufgegriffen wurde und ob sie zu der Gruppe von 20 Dschihadistinnen gehört, die von der irakischen Armee festgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat unterdessen das Verfahren gegen Linda W. wieder eingeleitet. Die Frage ist, ob sie Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat aufgenommen hat. Oberstaatsanwalt Lorenz Hase.
Unsere Erkenntnisse zu Linda enden ja damit, dass sie vor circa einem Jahr nach Istanbul gereist ist. Von da an verliert sich unsere Spur. Das heißt, wir haben bisher keine Kenntnisse darüber, was sie in dem Jahr gemacht hat, wo sie gelebt hat, mit wem sie Kontakte hatte und was sie gegebenenfalls auch unternommen hat. Das müssen wir jetzt versuchen festzustellen und dann das, was wir dann ermittelt haben, juristisch neu bewerten.
Ob die Erkenntnisse dann für ein Verfahren auf deutschem Boden reichen, ist heute noch nicht zu sagen, so Oberstaatsanwalt Hase. Ebenso, wann Linda W. nach Deutschland zurückkehren kann.
In unserem Verfahren, was wir derzeit bei der Staatsanwaltschaft führen, besteht ja kein Haftbefehl für Linda. Das heißt, eine strafrechtliche Auslieferung nach Deutschland werden wir nicht beantragen.
Linda W. war im Sommer 2016 verschwunden, kurz nachdem sie zum Islam konvertiert war. Sie soll über Internetchats mit IS-Anhängern in Kontakt gestanden haben und mit einer gefälschten Vollmacht ihrer Eltern über Istanbul nach Syrien eingereist sein. Die Eltern hatten das Mädchen daraufhin als vermisst gemeldet.
Hunderttausende feierten heute in Berlin eine Riesenparade zum Christopher Street Day. Der Name der Parade geht auf die New Yorker Christopher Street zurück, in der Ende Juni 1969 ein Aufstand gegen Polizeirazzien in der schwulen Szene und Schikanen gegen Homosexuelle begann. Die jährlich in vielen Städten weltweit organisierten Umzüge sind immer eine Mischung aus ernster politischer Demonstration und buntem Straßenfest. Unter dem Motto »Mehr von uns, jede Stimme gegen rechts« zog die Gay Pride Parade vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Mit dabei war Julia Fissmann.
Rund 60 bunt geschmückte Wagen und über 30 Fußgruppen ziehen vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Eröffnet wurde der Christopher Street Day von Aktivistinnen und Aktivisten. Dirk Ludix, der mit seiner Gruppe gegen Rassismus und Intoleranz ankämpft, ist froh, dass der CSD dieses Jahr deutlich politischer ist als in den Vorjahren.
Ich glaube, die Zeiten werden härter und wir können uns nicht nur auf Regierungen und Parteien verlassen. Wir müssen auch Bewegung selbst organisieren. Es gibt so viele Themen, die anstehen jetzt, nachdem die Ehe geöffnet worden ist. Trans-Themen, Rassismus, auch was die eigene Community betrifft. Und ich glaube, von daher wird sich der CSD weiter verändern.
Trotz der Freude über die Ehe für alle gibt es auch Kritik. Eine Drag-Queen mit Dreitagebart und rosa Perücke demonstriert auf dem CSD gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich denke mir, als Bundeskanzlerin für alle hätte sie niemals mit Nein stimmen dürfen. Die Bundeskanzlerin achtet nicht das Grundgesetz.
Zum ersten Mal ist auch die evangelische Kirche mit einem eigenen Truck am CSD beteiligt. Aber auch die Lesben- und Schwulenorganisationen der etablierten Bundestagsparteien nehmen mit einem Wagen teil. Der SPD-Landesverband fordert zum Beispiel mehr Einhörner für Martin, den Kanzlerkandidaten. Und die Lesben und Schwulen in der Union sagen schlicht, wir sind, wie wir sind. Die Grünen haben auf ihrem Wagen den Slogan, genug gelabert, Diskriminierung abwählen. Bei den Fußgruppen geht es um sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung. Eine schwule Männergruppe zum Beispiel nimmt komplett nackt mit einem Dildo auf dem Kopf am CSD teil. Und eine bayerische Gruppe präsentiert in Lederhosen den Schuhblattler.
Wir sind offen für alle schwule Männer, die Lust haben zu bayerischer Tracht, bayerischer Volksmusik und natürlich Schuhblattl.
Passanten feiern zusammen mit den CSD-Teilnehmern und tanzen um die Wagen herum. Sogar der Regen verdirbt den Teilnehmern nicht die Stimmung. Miss CSD in weißem Gewand und Perücke in Regenbogenfarben animiert alle zum Mitfeiern.
Er ist vor allem wichtig, weil es ein großes Symbol, eine große Errungenschaft ist, der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts. Guck mal, wie viele Leute hier heute zusammengekommen sind. Aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Ländern, Religionen. Hallo Zuckerschneckchen. Und wir feiern heute alle zusammen die Freude.
Am Brandenburger Tor findet seit dem Nachmittag das große Finale des CSD statt. Die Friedenspreisträgerin Caroline Ehmke wird dort mit dem Soul of Stonewall Award ausgezeichnet. Der Auftritt der österreichischen Eurovision Song Contest Gewinnerin Conchita Wurst zusammen mit der London Gay Big Band ist dann einer der Höhepunkte des Berliner CSD-Finales.
Und zum Schluss zum Sport. Im Studio ist Martin Seidemann.
Christopher Froome ist kein Everybody's Darling. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass erfolgreichen Radprofis immer noch ein gewisses Misstrauen entgegengebracht wird. Erst recht dem besten Radprofi der Welt. Und das ist nun mal Christopher Froome. Nach dem heutigen Zeitfahren ist ihm sein vierter Gesamtsieg bei der Tour de France nicht mehr zu nehmen. Aus Marseille berichtet Holger Gersker.
Er wird die Tour de France zum vierten Mal gewinnen. Aber es ist nicht der ganz große Glanz, den Christopher Froome im Jahre 2017 versprühte. Das gilt auch für dieses Einzelzeitfahren in Marseille, dass er zu gern gewonnen hätte. Am Ende reichte es zu Platz 3 und damit wird es wohl ein Tour de France Gesamtsieg ohne einen Tageserfolg für Christopher Froome, der sich in Marseille sogar einiger Pfiffe ausgesetzt sah im Stadion. Denn die Franzosen hatten vor allem ihren Mann im Hinterkopf, Romain Bardet. In der Tageswertung allerdings feiert das deutsche Team Bora seinen zweiten Etappensieg bei dieser Rundfahrt dank des Zeitfahrspezialisten Maciej Botna aus Polen. Toni Martin, der Weltmeister in dieser Disziplin, kam wie zum Auftakt in Düsseldorf über Platz 4 nicht hinaus.
Morgen dann die letzte Etappe auf die Champs-Élysées in Paris. In den vergangenen beiden Jahren hat der Rostocker André Greipel dort die Schlussetappe gewonnen. Morgen will er das ein drittes Mal schaffen. Neben dem Tivoli, dem Fußballstadion von Alemannia Aachen, steht noch eine viel größere Arena, das größte Reitstadion der Welt. Das verdeutlicht schon, welchen Stellenwert das CHIO, das Weltfest des Pferdesports, hat. Heute haben die Deutschen den Nationenpreis in Dressur und Vielseitigkeit gewonnen. Marc Eschweiler berichtet.
Getragen von der einzigartigen Atmosphäre in Aachen sind die deutschen Vielseitigkeitsreiter ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Vor den begeisterten Zuschauern entlang der Geländestrecke ritten sie zum klaren Sieg in der Mannschaftswertung. Ingrid Klimke und Michael Jung feierten zudem einen Doppelsieg im Einzelklassement. Beim CHIO in Aachen hat auch die Dressur-Equipe den Sieg im Nationenpreis souverän nach Hause geritten. Auch wenn sich die Weltranglistenerste Isabel Werth im Grand Prix-Spezial der US-Amerikaner Laura Graves geschlagen geben musste, reichte es locker für den Erfolg in der Dressur-Mannschaftswertung.
Die deutschen Fechter haben bei den Weltmeisterschaften in Leipzig die erste Medaille geholt. Bei seinem WM-Debüt holte Degenfechter Richard Schmidt Bronze. In der dritten Liga wird schon wieder Profifußball gespielt. Die zweite beginnt am nächsten Wochenende und der Bundesliga-Auftakt ist dann in knapp 4 Wochen. Die Zeit braucht der FC Bayern München offenbar auch noch. Auf der Tour durch China und Singapur hat der deutsche Meister auch sein zweites Spiel verloren. Diesmal mit 0:4 gegen den AC Mailand.
Und soweit der Sport von Martin Seidemann. Das war's im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.